Dort, wo vor 30 Jahren noch Mauern, Zäune und Selbstschussanlagen installiert waren, dort wachsen heute Bäume und Gräser oder weiden sogar Schafe. Aus dem ehemaligen Todesstreifen entlang der deutsch-deutschen Grenze ist ein Biotop geworden. 1400 Kilometer zieht sich das grüne Band durch Deutschland. Und entlang dieser ehemaligen Grenze ist Mario Goldstein gewandert, 100 Tage lang. Seine Erlebnisse hat der Abenteurer und Autor in einem Buch veröffentlicht. Über seine Erfahrungen auf der Wandertour und überhaupt sein Leben wollen wir jetzt sprechen. Er ist per Telefon aus Plauen zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag.
Herr Goldstein, diese Reise zu Fuß entlang der ehemaligen Grenze hat auch viel mit Ihrer eigenen Geschichte zu tun. Sie sind im Vogtland aufgewachsen, haben als Jugendlicher in den 80er Jahren zweimal vergeblich versucht zu fliehen. Was war das jetzt für ein Gefühl, entlang der ehemaligen Grenze zu wandern?
Nun, grundsätzlich wusste ich natürlich noch nicht so genau, was auf mich zukommt. Aber es war natürlich klar, dass die Vergangenheit bei mir noch nicht richtig aufgearbeitet wurde. Denn ich habe diese Erfahrung, die ich in der Jugend gemacht habe, der Gefängnisaufenthalt oder die Gefängnisaufenthalte, eigentlich verdrängt die letzten 30 Jahre. Und durch diese Wanderung an der Grenze, wenn man wieder an Plätze zurückgeht oder Begegnungen auch gezielt sucht, wo eben auch Schmerzen entstanden sind, dann öffnet sich sozusagen diese Schublade. Und das ist eben auch bei mir passiert, nachdem ich etwa 14 Tage auf dem ehemaligen Kolonnenweg gewandert bin, der ja zu fast 80% noch in der Landschaft liegt jetzt, hat sich bei mir sozusagen die Schublade geöffnet und die ganzen Emotionen, Erinnerungen von früher kamen eben wieder hervor. Und es war letztendlich gut, weil dadurch konnte ich es mir nochmal anschauen und auch aufarbeiten.
Was ist denn da noch übrig geblieben von der Zeit vor der Wende?
Also grundsätzlich kann man das grüne Band auch festmachen an dem ehemaligen Kolonnenweg. Das muss man sich vorstellen wie zwei Fahrspuren, die aus schweren Betonplatten bestehen, mit Löchern drin, wo auch Gräser durchwachsen teilweise und so. Aber dieser Weg markiert sozusagen die Ostseite logischerweise des grünen Bandes, welche sich dann zwischen 50 und 200 Meter nach Westen zieht ungefähr. Das ist das Relikt, was eigentlich am markantesten ist, weil es immer dort liegt. Ne? Aber es gibt natürlich auch noch alte Grenztürme, es gibt noch Grenzmuseen, wo auch die Grenzanlagen sehr gut erhalten sind. Das heißt also, dort sieht man nochmal den Grenzaufbau, zum Beispiel Mödlareuther, Hötensleben oder Marienborn. Das sind so die Grenzmuseen oder Schifflersgrund, wo man also wirklich noch originalgetreue Grenzanlagen sieht. Man kann das besuchen und kann sich das anschauen. Es gibt natürlich auch Mahntafeln. Also man stößt entlang der Wanderung immer wieder auch auf Mahntafeln, wo eben Leute erschossen wurden. Und man kann also die Geschichte dort eigentlich hautnah miterleben nochmal.
Wo waren Sie denn eigentlich am 9. November 89, als die Berliner Mauer fiel? Wie haben Sie das erlebt?
Also am 9. November 1989 war ich bereits in der BRD. Ich wurde im Februar 89 abgeschoben aus dem Gefängnis in Chemnitz, da ich ja dort zu dieser Zeit eine Haftstrafe absaß wegen Republikflucht. Man hat mich ja das Jahr vorher im August erwischt, praktisch in der Tschechei, als ich nach Österreich fliehen wollte. Am letzten Zaun wurde ich dann gestellt mit der Kalaschnikow und mit Hunden und so weiter. Und dann wurde ich eingesperrt, verurteilt und im Februar 89 wurde ich vom Westen freigekauft, sodass ich also am 9. November 1989 in Schwabenländle in der Nähe von Heilbronn sozusagen in meinem Haus schon saß und habe das nur aus der Ferne natürlich miterlebt. Ich bin dann erst, glaube ich, Silvester das erste Mal in den Osten zurückgefahren.
Wir wollen nochmal auf diese Zeit zurückkommen, auch Ihrer Fluchtversuche, denn das muss man sich mal vorstellen. Sie waren beim ersten 14, beim zweiten erst 18 Jahre alt. Sehr jung noch also. Entweder muss man da sehr mutig sein oder sehr verzweifelt. Was war es denn bei Ihnen?
Ich glaube, das war eher der Freiheitsdrang, der mich da getrieben hat. In der Jugend, ich bin verhältnismäßig frei aufgewachsen. Also ich habe das bis zum Alter von 12, 13 Jahren nicht so bewusst wahrgenommen. Ich war draußen in der Natur und in den Wäldern. Ich bin hier rumgestromert, so hat man das damals genannt. Und auch von meiner Familienseite her, ich durfte viel machen. Ich wurde nicht so eingeengt eigentlich. Aber dann, als ich pubertär wurde, ist mir klar geworden, dass ich über das Gebiet, was ich bis dahin gekannt habe, nicht weit hinauskomme. Da war eine imaginäre Grenze, wo man wusste, da kann man nicht rein. Das ist verboten. Und irgendwann ist mir das bewusst geworden. Und dann ist klar geworden, also wenn ich in meinem Leben wirklich absolut frei sein will, dann muss ich diese Grenze überwinden. Und damals war das natürlich mir nicht bewusst, also wenn ich über sowas spreche, dass ich fliehen möchte und wie kann man das denn machen, wenn man das laut ausspricht, dass das schon sehr gefährlich war. Und das war dann auch der Grund, warum man mich dann in der 9. Klasse früh um 8 Uhr aus der Schule geholt hat und hat mich praktisch dann lange verhört, 12 Stunden, hat versucht dann von mir zu erfahren, ob ich mal abhauen wollte, ob ich solche Gedanken hatte. Ich habe das dann auch zugegeben, ich habe gesagt, hey, klar, ich habe mal nachgedacht über eine Flucht. Und das hat eben dahin geführt, dass man mir dann am Abend einen Haftbefehl vorgelegt hat und hat mich dann eben mit 15 Jahren das erste Mal eingesperrt wegen Vorbereitung von Republikflucht. Das war damals die Anklage sozusagen. Und dann saß ich 2,5 Monate in Untersuchungshaft und wurde sozusagen als Kind gebrochen und hatte mein Freiheitsgefühl, welches ich bis dahin so in mir getragen habe, ausgetauscht danach eigentlich gegen die Angst vor dem System. Das war das, was mich dann 3 Jahre lang begleitet hat zu meiner zweiten Flucht.
Sie haben gesagt, als Kind wurde ich gebrochen. Also wie hat man Sie denn behandelt im Gefängnis als Republikflüchtling?
Ich wurde zuerst in eine Einzelzelle gesteckt. Dann saß ich natürlich auch mit Kriminellen zusammen zu dieser Zeit im Gefängnis. Ja, ich war verzweifelt. Ich habe mir die Mauern angeschaut, ich habe an die Tür reingehauen. Ich wusste, ich komme hier nie raus. Das hat dann praktisch in einer Art Selbstaufgabe ist das gemündet. Und ich wollte eigentlich dann sterben. Für mich war das Sterben dann mehr eine Freiheit, wie dort drin zu sitzen. Und als das dann durchgedrungen ist, hat man mich in den Keller gestarrt, hat mich ans Bett gefesselt, 2 Tage, 2 Nächte, bis ich praktisch innerlich aufgegeben habe und habe gesagt, okay, ich bin hier überwacht, ich bin jetzt hier, ich muss das irgendwie schaffen. Und ich bin dann 2,5 Monate später wieder entlassen worden, weil man keine richtigen Beweise aufbringen konnte gegen diese Vorhaben. Aber auch nachdem ich rauskam, es gab keine Hilfe, ich bin am Sonntag entlassen worden und am Montag saß ich wieder in der Schule. Das war verrückt, wie das gelaufen ist.
Und nach dem Wechsel in den Westen durch den Freikauf, spätestens danach der Wende, haben Sie dann gewissermaßen die Enge der DDR abgeschüttelt und ins Gegenteil verkehrt. Sie sind wirklich in die Welt hinaus und haben 7 Jahre lang auf einem Katamaran gelebt, haben die Welt umsegelt. Wie muss man sich das vorstellen?
Grundsätzlich war das auch ein Prozess. Ich bin abgeschoben worden damals, ich kam dann in den Westen. Die BRD war ja für mich damals das große Vorbild. Dort war für mich die Freiheit, dort draußen, drüben sozusagen. Und dann kam ich dort rüber und dann habe ich gesehen, hey, die arbeiten hier alle, die wollen alle Geld verdienen. Alles klar, ich muss auch Geld verdienen. Und so bin ich natürlich erstmal zwischen meinem 20. und 30. Lebensjahr dem Geld hinterhergerannt. Ich war erstmal Unternehmer. Habe natürlich versucht, Millionär zu werden, das war mein Ziel. Habe aber dann gemerkt, so nach 10 Jahren Unternehmertum, dass das eigentlich so ein bisschen am Ziel des Lebens vorbeigerannt ist. Und dann habe ich eine Reißleine gezogen. Ich habe alles verkauft, was ich bis dahin so hatte und habe dann mit dem Geld ein Schiff gekauft in Thailand und bin in Thailand dann mit dem Schiff in See gestochen und war dann eben 7 Jahre auf den Weltmeeren unterwegs, einsame Inseln besucht, ferne Länder, Menschen kennengelernt, verschiedene Kulturen kennengelernt, auch versucht, mich niederzulassen in Brasilien, in der Karibik und so weiter. Aber das hat alles nicht funktioniert. Und habe dann nach 7 Jahren, man könnte sagen, auch diese Sehnsucht nach Freiheit gestillt und bin dann eben wieder zurückgekehrt, um ein neues Abenteuer anzufangen, was dann eine ganz andere Natur hatte.
Zurück in Deutschland wieder.
Zurück in Deutschland. Nach 7 Jahren war ich wieder da und habe dann in Deutschland Friedensbotschaften gesammelt und bin mit diesen Friedensbotschaften und einen ausrangierten Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei aus Dachau dann nach Indien gefahren, um dort den Dalai Lama zu treffen. Das war diese völkerverbindende Reise, die ich damals machen wollte. Ich wollte also auch mein Zeichen setzen. Ich wollte nicht nur für mich alleine nach dem Glück suchen, sondern für mich war es dann wichtig, dass ich eben das Glück auch mit anderen Menschen teilen kann. Und damit bin ich zum Dalai Lama. Ich habe diese 1000 Friedensbotschaften damals dort überreicht, konnte ihn auch treffen, persönlich. Er hat mir dann überraschend auch eine Videobotschaft mitgegeben, zurück nach Deutschland, sodass man sagen kann, dass diese Reise zum Dalai Lama damals auch ein toller Erfolg war. Aber ich wusste natürlich innerlich, ich bin noch nicht angekommen. Ich suche eben schon immer nach der absoluten Freiheit. Danach bin ich dann nach Kanada, Alaska. Ich habe das Land komplett durchquert, von Ost nach West. Wir sind dann auf den Yukon runtergefahren mit einem Holzfloß, 3000 Kilometer. Und dort ging das so langsam los, dass ich festgestellt habe, wenn man mit der Natur in der Harmonie ist, dass sich dann in gewisser Form ja, so ein Glück einstellt. Und so habe ich die Verbindung zur Natur dort ausgebaut, vertieft. Und das war ja dann auch ein guter Übergang, der mir natürlich in Kanada noch nicht bewusst war, zu der Wanderung am Grünen Band.
Ja, dieses Grüne Band, diese 1400 Kilometer durch Deutschland an dem ehemaligen Todesstreifen. Wir wollen uns nochmal erinnern, bei einem Versuch zu fliehen sind 300 DDR-Bürger gestorben. Jetzt ist dieses Grüne Band auch wieder ein Lebensraum für Tiere, für Pflanzen. Wie sieht's denn da aus? Welche Biotope sind da entstanden entlang des Weges?
Es gibt dort insgesamt 1200 seltene Arten. Viele von diesen Arten stehen auf der roten Liste. Arten, die heute die teilweise ausgestorben waren, der Luchs zum Beispiel, findet sich wieder am grünen Band. Es gibt natürlich auch Kleinstwesen wie Wanzschrecke zum Beispiel, eine Heuschrecke, die auch als ausgestorben galt in Thüringen, die wiederentdeckt wurde. Pflanzenarten, die selten sind, Königsbarn und so weiter, hat man alles wieder entdeckt. Und die wachsen eben dort in den unterschiedlichsten Landschaftstypen, die es eben entlang des Grünen Bandes gibt. Über 100 Heidelandschaft, Feuchtgebiete und so weiter, Wälder natürlich auch. Und dort konnten sich eben Pflanzen aufgrund auch der Grenzsituation, das muss man sagen, konnten sich diese Pflanzen entwickeln, weil eben dieser Abschnitt zwischen Ost und West vom Menschen jahrzehntelang in Ruhe gelassen werden musste, speziell von der Ostseite. Weil diese 5 Kilometer Sperrzone waren natürlich für uns tabu. Wir durften dort nicht rein. Mhm. Aber die Tierwelt hat sich natürlich dort aufgehalten. Und die Tierwelt hat sozusagen nicht nur vom Osten sich dort reinbegeben und Schutz gesucht, sondern auch vom Westen. Ja, denn auch im Westen wurde natürlich durch die Agrarlandschaft, Ackerbau und so weiter, wurde eben diese ganzen Biotope und diese ganzen Lebensräume der verschiedenen Lebewesen zerstört, beziehungsweise wurden die zurückgedrängt natürlich. Und die haben dann festgestellt, alles klar, in der ehemaligen Grenze sozusagen, im Grenzstreifen lässt sich gut leben, dort ist es entspannt. Und so haben sich die Tiere dort niedergelassen. Und glücklicherweise ist es eben gelungen, in den letzten 30 Jahren das Grüne Band so populär zu machen, dass es heute eben wahrscheinlich flächendeckend in ganz Deutschland geschützt werden kann. 1100 Kilometer sind ja mittlerweile unter Schutz gestellt als nationales Naturmonument. Und ich glaube, die letzten 300 Kilometer, die werden wir wohl auch noch in den nächsten 1-2 Jahren dazu holen. Und dann haben wir hier ein Flächendenkmal, eine Erinnerungslandschaft, die geschützt wurde. Und mit der können wir auch eine Botschaft in die Welt hinaus tragen, aus meiner Sicht, dass wir eben ja aus dem Negativsten, was wir in Deutschland vielleicht hatten in den letzten 50, 60 Jahren, was Positives gemacht haben und heute dort ein Naturschutzgebiet vorfinden.
Und von Ihren ganzen Erlebnissen bei dieser Wanderung erzählen Sie auch in Ihrer Multivisionsshow, mit der Sie durch ganz Deutschland auch wieder unterwegs sind, kommen auch zu uns in den Südwesten, nämlich am 18. November nach Ettlingen und dann gibt es noch weitere Termine im Februar und März in Lörrach, in Hachenburg im Westerwald und auch in Villingen-Schwenningen. Herr Goldstein, jetzt leben Sie wieder in Plauen, auch unweit Ihres Geburtsortes. Und Sie haben vorhin erzählt, Sie haben immer auch nach Freiheit gesucht. So als Analyse, haben Sie die jetzt in Plauen gefunden, diese Freiheit?
Das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Ort Plauen zu tun. Ich sage immer, Freiheit entsteht im Kopf. Man könnte sogar noch weitergehen, dass Freiheit eigentlich im Herzen entsteht, im Grunde genommen. Ich habe jahrelang nach Freiheit gesucht. Ich habe fast ein halbes Jahrhundert gebraucht, weil ich immer die Freiheit im Außen gesucht habe. Ich habe immer ein Fernziel mir gesteckt und dachte, ach, wenn du da hinkommst, dann hast du Freiheit erfahren. Und es ist auch teilweise eingetreten. Aber es hat sich eben nicht dauerhaft eingestellt. Und jetzt nach einem halben Jahrhundert habe ich festgestellt, dass ich da draußen die Freiheit eigentlich nicht finden werde. Und deswegen suche ich jetzt schon länger, auch in mir selbst. Das hat natürlich auch was mit Spiritualität zu tun. Und je tiefer ich da eintauche in mich selbst, umso mehr spüre ich, dass das Wort Freiheit selbst mehr mit inneren Frieden zu tun hat, mit so einem inneren Ruhepol, den man findet und wo man sagt, okay, wenn ich dort bin, dann bin ich eigentlich zu Hause. Und das hat nichts mit dem physischen Ort zu tun, wo ich mich gerade aufhalte.
Zum Schluss nochmal die Frage, heute Tag des Mauerfalls, 30 Jahre her, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft jetzt des wiedervereinigten Deutschlands? Denn in vielen Bundesländern im Osten ist ja die Zufriedenheit jetzt mit der Bundesrepublik gar nicht so ausgeprägt.
Na gut, diese Zufriedenheit mit der Bundesrepublik, das ist aber auch, man könnte sagen, geschuldet der DDR-Zeit. Weil die Menschen im Osten haben natürlich von der Prägung her eine ganz andere, schmerzhaftere Erfahrung gemacht mit der deutschen Teilung, wie Menschen zum Beispiel in der BRD oder im Westen. Und damals, als die Grenzen gefallen sind, wurde natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung an den Westen projiziert. Und die wurde auch erfüllt, natürlich, in gewisser Form. Das heißt also, wir haben hier modernisiert, wir haben das ganze System eigentlich, was im Westen seit paar Jahrzehnten funktioniert hat, auch im Osten eingeführt. Aber im Osten gab es ja auch ein paar schöne Dinge. War ja nicht alles schlecht im Osten. Hier war ein guter Zusammenhalt, es hat eine gewisse Gleichheit gehabt zwischen den Menschen. Das heißt also, diese extremen Unterschiede zwischen Arm und Reich und so weiter, die gab es im Osten nicht. Und jetzt ist es halt so, dass natürlich jetzt auch noch Dinge dazukommen, die halt auch medial gefördert werden. Dann gibt es natürlich politische Entscheidungen, die getroffen werden, wo eben Leute sich in irgendeiner Form dann auch überrannt fühlen. Aber letztendlich geht es eigentlich nur um die Bewusstwerdung des Menschen. Und das ist das, was ich mir in der Zukunft wünsche, dass wir uns eigentlich, ob Ost oder West, alle als gleich betrachten, dass wir uns auch bewusst sind, dass wir eigentlich letztendlich alle miteinander verbunden sind auf spiritueller Ebene und dass wir aufhören, uns zu separieren. Und das kann man nur schaffen, wenn wir uns im Grunde bewusst werden, dass wir alle im Ego gefangen sind und durch dieses Ego natürlich eine Trennung zwischen den Menschen stattfindet. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir ja eigentlich wie Brüder und Schwestern in Zukunft zusammenleben und auch uns unterhalten und sagen, okay, wie können wir denn das schaffen? Letztendlich muss man auch globaler denken. Auf die Erde retten und damit letztendlich auch uns selbst. Oder man könnte es umdrehen, uns selbst retten und dann werden wir auch die Erde retten.
Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Goldstein. Und alle unsere prominenten Talkgäste, die dürfen sich auch ein Lied wünschen. Sie haben sich ein Lied gewünscht von Gerhard Gundermann, Liedermacher und Rockmusiker, sehr bekannt in der DDR. Das Lied, das Sie sich gewünscht haben, ist Keine Zeit mehr. Warum? Was verbinden Sie damit?
Das Lied begleitet mich jetzt schon 2 Jahrzehnte etwa. Ich bin vor 2 Jahrzehnten auf Gerhard Gundermann gestoßen. Und dieses Keine Zeit mehr ist eben so ein Lied, wenn man sich das anhört, wo man eben merkt, dass wir alle so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht fremdbestimmt werden. Denn letztendlich Freiheit hat auch was mit Selbstbestimmung zu tun. Und dieses Lied handelt eben davon, dass wir eben keine Zeit mehr haben, im Spalier herumzustehen und so weiter. Und wenn man sich das anhört, mich hat das sehr bewegt, auch die Melodie dazu. Und das Interessante ist auch, dass der Gerhard Gundermann ja auch einer ist, der eigentlich in der DDR aufgewachsen ist und eben auch bei der Staatssicherheit als inoffizieller Mitarbeiter tätig war, aber trotzdem diese Lieder geschrieben hat. Und so sieht man eben letztendlich, das Menschsein hat nichts mit dem zu tun, was in der Vergangenheit passiert ist. Das hat immer damit was zu tun, wie können wir uns heute darauf einstellen. Und wenn man sich das Lied anhört, wenn man da reinfühlt, ich glaube, dann werden bei einem oder anderen auch Emotionen hochkommen und dann wird sich selbst reflektieren und sagen, hey, komm, vielleicht müsste ich doch mal ein bisschen was anderes machen.
Herr Goldstein, ich wünsche Ihnen noch viel innere und viel äußere Freiheit in den kommenden Jahren und bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ich danke auch. Bis bald. Tschüss.